EHI Retail Insights. Der Podcast für alle, die im Retail entscheiden und die von den Besten lernen wollen.
Willkommen zu einer neuen Folge unseres Retail-Podcasts. Jeden Mittwoch spreche ich hier mit Menschen aus der Handelsbranche. Es ist Urlaubszeit. Viele von euch fahren sicher mit dem Auto in den Urlaub. Auch ich werde dieses Jahr wieder mit der Familie campen. Und ganz sicher werden wir Halt an einer oder zwei Raststätten machen. Wie viele Orte im Handel ist auch dies ein super interessanter, vielfältiger Ort, an dem sehr unterschiedliche KundInnen und Bedürfnisse zusammenkommen. Man denke an FernfahrerInnen, Rentnerbustouren, Geschäftsleute oder eben auch Familien. Ich freue mich heute gemeinsam mit euch Wissen zu tanken. Es geht um IT, Digitalisierung und E-Mobilität. Mein Gast ist der Managing Director von Autobahn Tank und Rast, dem größten Betreiber von Raststätten, Gerhard Göttert.
Für viele kaum nachvollziehbar ist es für uns ganz wichtig, dass wir eine hochperformante Anbindung unserer Standorte haben, also eine Datenanbindung. Wir liegen nun mal nicht in Bebauungsgebieten, wir liegen abseits von großen Städten in der Regel. Wir sind nicht unbedingt nahe an Ortschaften dran, bedingt durch die Autobahnführung. Alles logisch. Führt aber dazu, dass dort jetzt nicht unbedingt das Glasfaser liegt, das man halt eben braucht, um hochperformant dann auch IT-Systeme zu betreiben oder auch Kundenservices zur Verfügung zu stellen. Also das war eine große Herausforderung für uns.
Mein Name ist Caro Martens und ich blicke mit euch gemeinsam hier im Podcast hinter die Kulissen der wichtigsten und innovativsten Handelsunternehmen. Meine erste Frage an Gerhard: Was passieren eigentlich so für Kuriositäten an Rastanlagen?
Das ist eine total spannende Frage. Also an Rastanlagen passiert unglaublich viel. Also da gibt es ein ganzes Register an Themen, aber eins ist bei mir besonders hängen geblieben. Ein Fall ist bei mir besonders hängen geblieben. Vor ein paar Jahren war ein Kunde von uns, der hat angehalten auf der Rastanlage. Das war, glaube ich, in Oberbayern gewesen, in Holzkirchen. Rastanlage Holzkirchen und hat getankt. Ging dann zum Bezahlen bei uns in den Store hinein und in den Betrieb hinein und hatte zwei kleine Kinder auf dem Rücksitz. Die kleinen Kinder sind in dem Moment ausgestiegen aus dem Fahrzeug. Der Vater kam zurück, setzte sich in sein Fahrzeug und setzte die Reise fort, ohne die Kinder. Das ist schon mal bemerkenswert, aber es ging noch weiter und es wurde noch viel besser. Die Kinder sind dann gefragt worden, ob sie eine Telefonnummer von ihrem Papa haben. Die Polizei ist informiert worden. Die hatten natürlich nur eine Telefonnummer von ihrer Mutter dabei, in einem solchen Fall, Murphys Gesetz, ja. Dann hat die Polizei versucht, die Mutter anzurufen, die hat sie dann noch erreicht, die war aber in Hessen, also gar nicht im Fahrzeug. Die hat wiederum dann die Nummer ihres Mannes weitergegeben an die Polizei und jetzt kommt's. Die Polizei hat, ich glaube, fast 50 Mal versucht, diesen Mann zu erreichen. Es ist ihr gelungen, er war am Brenner. Am Brenner hat er dann die Kunde bekommen, dass seine Kinder noch in Holzkirchen an der Raststätte sind. Das ist eine Strecke von, ich schätze mal, 2 Stunden, 2,5 Stunden. So lange ist er gefahren ohne seine Kinder. Es ging alles gut aus, er ist dann zurückgekommen und konnte dann auf der Polizeistation seine Kinder in Empfang nehmen. Aber das ist schon bemerkenswert, 2,5 Stunden zu fahren, ohne festzustellen, dass die beiden Kinder, die man dabei hatte, nicht mehr im Fahrzeug sind.
Ist krass auf jeden Fall. Er braucht Me-Time. Hatte er dann ja.
Das wird's gewesen sein.
Aber du hast es, glaube ich, auch erzählt. Es gab auch schon mal eine Geburt.
Es gab auch schon mal eine Geburt. Auch spannend. Also ein paar hier in Nordrhein-Westfalen war das sogar gewesen. Auf dem Weg ins Krankenhaus und dann ging es dann doch schneller. Ja, auf der Autobahn setzten die Wehen ein, die Fruchtblase ist geplatzt und ich glaube, es war ein Hösel gewesen auf der Rastanlage. Dort ist das Kind dann geboren worden und ich glaube, der RTW und der Notarzt sind erst nach der Geburt angekommen. Aber alles ging gut, dem Kind ging es gut, der Mutter ging es gut, alles gut gegangen. Also es gibt ein ganzes Portfolio an Themen, über die wir sprechen können. Total spannend.
Ja, an diesen Orten kommen einfach ganz viele Sachen zusammen. Genau. Und sag mal, was sind denn so Topseller in euren Restaurants? Was essen die Leute am liebsten?
Das ist eine ganz spannende Frage, Caro. Wir sind ja sehr breit aufgestellt, was unsere Kunden betrifft. Das heißt, wir haben Fernfahrer an unseren Raststätten genauso, aber auch wie Familien, Alleinreisende, Geschäftsreisende. Und von daher müssen wir auch ein großes Angebot an Speisen vorhalten. Aber die absoluten Topseller sind dann doch die Bockwurst, das Schnitzel und natürlich auch die Currywurst. Das sind so Dinge, die gehen eigentlich immer. Und ganz weit vorne ist die Bockwurst.
Schauen wir uns mal die Welt der Autobahnen an. Ich habe mal geschaut, es gibt 120 Autobahnen, 13.000 Kilometer, also in Deutschland, 260 Autobahnen, Dreiecke und Kreuze, etwa 440 bewirtschaftete Raststätten und 1.500 unbewirtschaftete Rastanlagen. Was zeichnet denn euer Business so aus?
Ja, die Zahlen sprechen so ein bisschen für unser Geschäft und auch für sich. Wir sind in Deutschland auf der einen Seite natürlich sehr gut ausgestattet mit Autobahnen. Das ist eins der größten Autobahnnetze weltweit und auch eins der größten in Europa. Wir haben eine ganz unterschiedliche Kundenklientel. Das ist eine Herausforderung. Unser Geschäftsmodell ist halt eben nicht nur Tankstellengeschäft, sondern auch Gastronomie, Systemgastronomie, Einzelhandel, Hotellerie, Toiletten. Der Toilettenbesuch auf der Fahrt in den Urlaub oder auf Reisen dürfte auch jedem wichtig sein, wenn er auf der Autobahn unterwegs ist. Ja, und hinzu kommt natürlich auch, dass wir 24 Stunden und 7 Tage die Woche für unsere Kunden da sind.
Und ich habe mal auf eurer Webseite geschaut, also ihr betreibt, glaube ich, auch über 440 Raststätten, über 500 Millionen Menschen sind jedes Jahr bei euch zu Gast. Ihr habt über 12.000 Mitarbeitende und wie du das auch schon sagtest, weltweit eins der größten Autobahnnetze, weil Deutschland auch, das habe ich in der Vorbereitung verstanden, so ein Transitland ist. Ne? Also viele müssen einfach durch unser Land fahren. Genau.
Ja, genau. Deshalb kommt Deutschland auch eine ganz besondere Bedeutung zu. Vielleicht nochmal zur Einordnung. Ja, wir haben 12.000 Mitarbeiter im Netz. Das sind aber auch Mitarbeiter unserer Franchise-Partner, also nicht unsere eigenen, zumindest mal in großen Teilen nicht. Deutschland ist ein europäisches Transitland. Das heißt, wir müssen uns auch sehr stark auf internationale Kunden einstellen. Und es hat eine enorme Bedeutung für die ökonomische Weiterentwicklung und die gesellschaftliche Entwicklung auch in Deutschland. Wir werden mit Sicherheit später nochmal über die Veränderungen der Mobilität sprechen.
Ja, auf jeden Fall. Du bist jetzt 20 Jahre dabei und wie hat sich die Raststätte in den letzten 2 Jahrzehnten so verändert? Was würdest du sagen? Ich musste jetzt auch schmunzeln bei Bockwurst, Schnitzel und Currywurst, weil ich bin eher so vegetarisch unterwegs und ich habe schon gemerkt, dass sich alleine das Essensangebot auf jeden Fall verändert hat im Laufe meines Lebens. Also ich kann jetzt auch an der Raststätte was essen. Ne? Aber was würdest du jetzt sagen, auch mit diesem Hintergrund von 2 Jahrzehnten, was sind so Veränderungen?
Das ist schon eine gewaltige Veränderung. Also als ich eingestiegen bin, war die Tank- und Rast ein Unternehmen, das Immobilien verwaltet hat. Wir haben die Raststätte und die Tankstelle damals an die Autobahn gestellt und haben sie dann verpachtet. Und das operative Geschäft ist zu fast 100% durch unseren Pächter damals durchgeführt worden. Damals gab es an vielen Stellen noch Bediengastronomie. Ja, damals hatten die Reisen noch etwas mehr Zeit. Das war alles vor Smartphone und vor Navigationssystem. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und man muss auch dazu sagen, dass es damals sowohl von der Systemgestaltung, also was findet man eigentlich an so einer Raststätte, an Vielfalt und an Möglichkeiten, als auch natürlich im Service weit hinten dran war. Und unsere Aufgabe war in den letzten 20 Jahren, das auf ein Niveau zu heben, dass man gerne zu einer Raststätte kommt, dass man zufrieden ist mit dem Service und dass man das halt eben auch 24 Stunden am Tag erleben kann.
Ja, ich habe das jetzt auch gemerkt. Meine Tochter ist jetzt 2,5 und wir sind campingmäßig schon viel unterwegs auf der Autobahn. Und da habe ich das nochmal gemerkt, wie sich mein Bedürfnis als Mutter auch quasi verändert hat. Wir müssen viel häufiger halten.
So ist es.
Und mir ist dann natürlich schon aufgefallen, okay, es gibt Rastplätze, die einfach mittlerweile eine super hohe Aufenthaltsqualität haben. Allein, dass man über das Wort nachdenkt in dem Kontext, ist vielleicht jetzt auch nicht 20 Jahre alt, dann weiß ich, okay, da gibt es einen Spielplatz, da gibt es eine Spielecke. Also das, wie du schon sagtest, ganz viele unterschiedliche Bedürfnisse kommen da einfach aufeinander zu. Ne? Mit welchen Besonderheiten seht ihr euch denn konfrontiert? Weil das ist ja nicht so, wenn wir das jetzt zum Beispiel mit einem Lebensmitteleinzelhändler vergleichen, der die Immobilien, die Expansion analysiert und überlegt, okay, hier könnten wir noch eine Filiale aufmachen. So läuft das ja nicht bei euch. Ihr seid ja auch ganz stark reguliert. Kannst du vielleicht da noch ein paar Sätze zu sagen? Weil das waren auch so Sachen, die mir nicht so super klar waren, bevor ich mit euch gesprochen hatte.
Ja, gerne. Vielleicht fangen wir mal dort an, was so unsere Herausforderungen sind. Und ich glaube, die erste Herausforderung ist zunächst einmal, dass wir unterschiedliche Geschäftsmodelle haben. Also das ist mal das Komplexeste überhaupt. Wir müssen an einem Standort das Mineralölgeschäft, also tanken, hinbekommen. Wir müssen den Einzelhandel stemmen. Wir müssen die Gastronomie abbilden. Wir haben Hotels, das wissen viele gar nicht. Also über 50 Hotels gehören zu unseren Konzessionen. Mit Ausblick auf die Zukunft wird es auch um Elektromobilität gehen. Eine wesentliche Herausforderung ist natürlich, was ich eben schon erwähnt habe, die 24/7. Das haben ganz viele im Einzelhandel nicht. Irgendwann ist eine Schlusszeit. Da kann man auch die Dinge tun, die man während des Publikumsverkehrs halt eben nicht durchführen kann. Das müssen wir alles irgendwie verlagern in Schwachlastzeiten, so nennen wir die. Also dann, wenn nicht so viele Kunden bei uns an den Anlagen sind.
Aber das ist auch nachts, oder?
Das wird dann sehr wahrscheinlich nachts sein. In den meisten Fällen ist es nachts. Aber so klassische Dinge wie im Handel, eine Inventur ist ganz, ganz wichtig. Die müssen wir im laufenden Betrieb machen. Und das ist heute technisch möglich. Das war vor einigen Jahren halt eben doch ein bisschen herausfordernder, wenn man bestandsgeführte Artikel genauer fassen möchte. Das ist für uns ein Thema. Jetzt hattest du nach Regulatorik gefragt. Ich glaube, das Wichtigste für unsere Kunden in dem Aspekt ist natürlich auch, dass wir Wettbewerb an der Autobahn haben. Dass sie sehen, dass wir halt eben dort Preise gestalten können, die aus dem Wettbewerb herrühren. Und das ist insbesondere im Tankstellengeschäft der Fall. Wenn man bei uns an den Anlagen vorbeifährt, zu uns gehören ungefähr so 360 Tankstellen an der Autobahn. Das sind auch Tankstellen, die sehr hoch frequentiert sind. Aber man findet ganz viele Mineralölgesellschaften dort. Das ist eine Shell, eine Aral, eine Total, eine Eni. Also alles, was man so halt eben auch auf den Straßen findet, findet man auch in der Regel bei uns. Mhm. Das rührt genau dort her. Wir wollen den Wettbewerb dort haben. Das sind auch regulatorische Vorgaben, die wir einhalten. Und wir sehen das auch als zielführend, um halt eben eine große Bandbreite an möglichen Mineralölgesellschaften dann den Kunden zur Verfügung zu stellen. Ja, also viele Flottenkunden, die Company Cars fahren oder Firmenwagen fahren, haben dann halt eben auch Tankkarten von verschiedenen Mineralölgesellschaften und daher auch eine große Vielfalt bei uns im Netz. Das Zweite, was wir haben ein Franchise-System. Und dieses Franchise-System ist die Basis unseres Geschäftsmodells. Für uns ist es wichtig, dass vor Ort, dort wo der Kunde ist, dass dort unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem Franchise-Netz mit ihrer Expertise, mit ihrem Engagement dann auch den Service abbringen. Sie können es besser als vielleicht wir in Bonn in der Zentrale. Und genau das tun wir. Wir bündeln natürlich Leistungen, um ganz einfach auch effizient zu sein. Das heißt, wir stellen verschiedene Leistungen auch zentral zur Verfügung für unsere Franchise-Partner. Aber das operative Geschäft mit dem Kunden, das liegt bei Ihnen und die Preishoheit liegt auch bei Ihnen. Das sind die Punkte, die wir halt eben aus dieser regulatorischen Sicht dann auch zur Verfügung stellen und einhalten.
Und das Franchise-System bezieht sich dann auf Gastronomie, Einzelhandel und auch Hotel oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, ganz genau. Das bezieht sich darauf. Das Mineralölgeschäft ist nochmal etwas komplexer. Mhm. Aber zunächst einmal über diese drei Geschäftsfelder kann man das so sagen.
Mhm. Und wenn wir über Besonderheiten sprechen, wie ist das so mit Logistik, also mit der Wiederauffüllung eurer Regale zum Beispiel bei Surveys?
Ja, es muss halt eben während des laufenden Betriebs erfolgen. Da haben wir nun mal keine Chance. Aber auch da gilt wieder, Schwachlastzeiten sollten nach Möglichkeit genutzt werden. Das geht in der Hochsaison dann, wenn sehr viele Kunden bei uns sind, natürlich nicht immer. Also das wird der eine oder andere auch schon mal bei einem Stop an der Raststätte gemerkt haben, dass man auch halt eben gerade im Sommer, wenn die Ferienzeiten sind, dann auch Waren verräumen muss, auch wenn Kunden im Geschäft sind. Unsere Logistik hat eine besondere Herausforderung. Sie muss im Verhältnis zum klassischen Lebensmitteleinzelhandel kleinen Lagerflächen dann noch optimiert sein. Das heißt, wir haben sehr viel höhere Frequenzen in der Belieferung unserer Waren, aber in kleinen Mengen. Und ich spreche jetzt vom Einzelhandel. Und dort wird halt eben auch dann die Warenverräumung situativ durchgeführt, idealerweise dann in der Nacht, wenn nicht so viele Gäste bei uns sind. Im Gastronomiebereich läuft das ähnlich. Dort halten wir natürlich ausreichend Kapazitäten vor an Kühlzellen, um die Produkte dann auch entsprechend zu verwahren. Und wir sind dort aber auch in einer großen Partnerschaft mit dem einen oder anderen Systemgastronomen, den man auch außerhalb der Autobahn findet. Das hilft uns natürlich auch, wenn wir auf diese Konzepte aufsetzen können, um hocheffizient zu sein.
Ich glaube, jetzt haben wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen zeigen können, was für ein komplexer Ort eigentlich auch aus der Retail-Sicht diese Raststätten sind. Nun wollen wir heute über Digitalisierung und IT sprechen, für die du maßgeblich verantwortlich bist bei Autobahn, Tank und Rast. Was liegt denn alles so auf dem Tisch bei dir? Welche Themen verantwortest du?
Ja, also das hat sich jetzt komplett verändert. Wir hatten, glaube ich, eingangs so kurz mal drüber gesprochen, was ist bei den Raststätten so passiert in den 20 Jahren in der IT, und glaube ich, kann man da nochmal einen Knopf mehr drauflegen. Da ist noch sehr viel mehr passiert. Für viele kaum nachvollziehbar ist es für uns ganz wichtig, dass wir eine hochperformante Anbindung unserer Standorte haben, also eine Datenanbindung. Wir liegen nun mal nicht in Bebauungsgebieten, wir liegen abseits von großen Städten in der Regel. Wir sind nicht unbedingt nahe an Ortschaften dran, bedingt durch die Autobahnführung. Alles logisch. Führt aber dazu, dass dort jetzt nicht unbedingt das Glasfaser liegt, das man halt eben braucht, um hochperformant dann auch IT-Systeme zu betreiben oder auch Kundenservices zur Verfügung zu stellen. Also das war eine große Herausforderung für uns. Die haben wir zusammen mit einem Partner jetzt vor einigen Jahren begonnen zu verändern, dass wir dort die Infrastruktur haben, die wir in der Zukunft brauchen. Das war auch eine ganz, ganz wichtige Basisfunktion, die wir zur Verfügung stellen in unseren Betrieben, weil der Datenhunger wächst und die IT-Systeme brauchen noch immer mehr. Ansonsten haben wir natürlich ganz klassisch, wie auch im Handel oder in der Systemgastronomie, Kassensysteme, Warenwirtschaftssysteme. Wir haben Ordersysteme. Aber was sich grundlegend verändert hat, ist der Fokus der Tank und Rast von der Innensicht. Wie optimieren wir uns? Also wie schaffen wir bessere Logistikprozesse? Wie können wir die Steuerung der Servicebetriebe für unsere Franchise-Partner in Systemen besser abbilden? Hin zu einer Kundenorientierung. Also wir werden in den nächsten Jahren sehr viel stärker die Kunden in unsere Geschäftsprozesse einbinden. Dafür schaffen wir Möglichkeiten wie Self-Order-Terminals, die an unseren Anlagen sind, um ganz einfach auch den Kontakt zwischen insbesondere nicht deutschsprachigen oder englischsprachigen Kunden mit unseren Mitarbeitern etwas zu reduzieren, weil sie fühlen sich einfach wohler, wenn sie dann an einem Self-Order-Terminal
sind. Ja, klar, macht total Sinn.
Mhm. Ja, arbeiten können und ihre Bestellung abgeben können. Wir schaffen es mittlerweile bei Sanifair den Wertpunkt, den, glaube ich, ungestützt 80% aller Deutschen kennen, in eine Wallet hineinzubringen, was natürlich auch die Verwahrung und auch die spätere Einlösung dann sehr stark vereinfacht. Und wir sind natürlich sehr stark im Bezahlprozess darauf fokussiert, dass er einfach geht und dass wir stärker in den Bereich kommen der bargeldlosen Bezahlung. Daneben wird es neue Geschäftsfelder geben. Die Elektromobilität kommt mit wehenden Fahnen. Ein komplett digitalisierter Geschäftsprozess. Also da gibt es ja nichts mehr, was noch manuell stattfindet. Und dort wollen wir natürlich auch schauen, dass wir die Kunden, die bei uns an der Ladesäuleninfrastruktur dann auch laden, ganz einfach und sehr smart dann in den Gastronomie- und Einzelhandelsbereichen dann auch ihre Services nutzen können.
Mhm. Ja, das ist schon super umfangreich, was du alles gesagt hast. Wenn du sagst, ihr entwickelt euch von wir optimieren uns intern zu wir orientieren uns in Richtung unserer Kunden, hat das auch für dich verändert, wie du intern vernetzt und angebunden bist, wie du mit den Kollegen arbeitest, wie die IT gesehen wird? Weil das ja eine totale B2C-Ebene dadurch bekommt, ne?
Ja, also zunächst einmal vorneweg, das eine schließt das andere nicht aus. Wir führen trotzdem natürlich die weitere Optimierung fort. Ich glaube, da weiß jeder, das ist nie zu Ende. Aber der Fokus hin zu unseren Kunden ist uns sehr, sehr wichtig. Und das hat natürlich auch Effekte im Inneren eines Unternehmens. Das ist vollkommen klar. Das heißt, die Zusammenarbeit und das Zusammenarbeitsmodell zwischen unserer IT oder meiner IT und den Fachbereichen, das hat sich natürlich grundlegend verändert. Also wir sitzen heute sehr viel mehr zusammen. Wir machen sehr viel stärker interdisziplinäre Projekte. Wir wenden Methoden an, die passend sind. Agil dürfte da ein klares Thema sein. Wir schauen auch, dass wir die Kompetenzen zusammenbringen, die notwendig sind, um Geschäftsmodelle halt eben zu verbessern. Mit Fokus auf den Kunden. Und dafür braucht man die Expertise aus den Fachbereichen, sei es halt eben im Sortimentsbereich, sei es in der Operations, genauso wie eine Kompetenz im Datenmanagement, als auch im Betrieb natürlich von Infrastrukturen, die wir zur Verfügung zu stellen, um dieses Netz dann auch effektiv zu betreiben.
Wenn ich jetzt zum Beispiel in den Rewe einkaufen gehe und egal in welche Rewe-Filiale ich gehe, ich weiß, es gibt unterschiedliche Eigentümerverhältnisse etc., würde ich aber als Kundin immer sagen, okay, ich gehe in einen Rewe, ich erwarte, dass der Rewe so und so ist. Ich habe aber dieses Markenfeeling bei Raststätten bislang nicht. Ich würde aber schon sagen, dass meine User Journey immer sehr ähnlich ist, wenn ich an einer Rastanlage bin und auch immer sehr ähnliche Produkte konsumiere. Ich gehe natürlich auch immer zu Sanifair. Kannst du was sagen zu diesem Thema Wiedererkennung, Markenbildung an der Rastanlage?
Ja, also zunächst einmal vielleicht zur Marke. Markendiskussion und Trends sind ja momentan auch sehr aktuell. Der Wiedererkennungseffekt einer Raststätte kann an vielen Punkten festgemacht werden. Das Netz hat sich in den letzten 20 Jahren entwickelt. Das war vor 20 Jahren sehr, sehr eigenständig. Da gab es wenig Standardisierung. Es gab halt eben die Gebäude, die wurden bewirtschaftet. Sehr nach den Intentionen und auch nach den Ideen und auch nach den, ja, ich sag's mal, regionalen Besonderheiten, die ein Franchise-Partner oder damals noch Pächter sah. Heute ist es wichtig, dass wenn man irgendwo hinkommt, weiß, was man bekommt. Das stimmt. Ja, und das ändert sich manchmal auch relativ schnell wiederum, was so die Trends sind. Das unterstützen wir aber auch mit starken Marken, die wir in die Raststätte hineinholen. Also du findest bei uns mittlerweile weit über 60 McDonald's, über 60 Burger Kings. Du findest Segafredo, du findest Coffee Fellows, auch eine starke Kaffeekette, die bei uns in den Randlagen ist, mit weit über 170 Betrieben. Auch ein Starbucks ist bei uns vertreten, also diese Markenstärke ist da. Wir als Tang und Rast halten uns da ein bisschen zurück. Mhm. Das muss man auch sagen, wir nehmen diese Partner mit an Bord. Sanifair ist eine starke Marke, ist bekannt und wird auch deshalb sehr gerne von unseren Kunden genutzt, um eine Raststätte auszuwählen und nicht an den unbewirtschafteten Parkplätzen zu sein. Aber wir standardisieren unser Produktportfolio stetig und zwar genau in die Richtung, was der Kunde wünscht. Das ist auf der einen Seite natürlich ganz klassisch, ja. Also, wenn du jemanden fragst, dann würde er sagen, natürlich möchte ich gerne sehr gesund leben und wir bieten dafür auch Salatbowls an, also frische Produkte, die auch wirklich auf langen Fahrten sinnvoll sind zu verzehren. Aber im Endeffekt entscheidet der Kunde dann doch immer schnell, ich nehme die Bockwurst und ich möchte schnell weiterfahren.
Ist immer so. Moral stirbt am Regal.
Ich wollte den Spruch nicht verwenden, du hast es jetzt gemacht. Er gilt zu 100%, das ist so. Und deshalb schauen wir uns immer genau an, was die Kunden wünschen. Ich glaube, der Wiedererkennungseffekt einer Rastanlage ist einfach, dass wir in den letzten Jahren sehr viel investiert haben, in ein angenehmes Umfeld zu kommen. Das versuchen wir auch darzustellen und das versuchen wir auch weiter fortzuführen. Unser Unternehmen hat in den letzten 20 Jahren 2 Milliarden Euro in dieses Netz investiert, also eine gewaltige Summe. Wir sind noch nicht am Ende, wir machen weiter. Aber das ist schon mal eine Hausnummer und wir wollen, dass wir wiedererkannt werden, auch wenn dort kein Label oben drüber steht. Aber mit unseren starken Partnern glaube ich schon, dass es eine Identifikation gibt mit den Rastanlagen, die man auf seiner Reisestrecke kennt.
Das ist auf jeden Fall, was ich auch bemerkt habe. Ich habe das auch in eurem Newsroom, gestern habe ich nochmal auf der Webseite geschaut, gesehen, dass ihr Schritt für Schritt auch total viel modernisiert. Ne? Ja. Also wenn man da teilweise dann in so ein Restaurant reinkommt, denkt man auch so, wow, krass, also wir können ruhig noch eine halbe Stunde länger bleiben. Ich weiß, vor 20 Jahren habe ich dieses Gefühl auf jeden Fall nicht gehabt. Wenn wir jetzt noch mal kurz über Bezahlung sprechen. Ich glaube, sowas wie SCO ist, also Self-Checkout ist bei euch nicht in Planung. Und was ich nämlich auch total oft aus dem Ausland kenne, ist, man entdeckt so eine Tankstelle irgendwo, niemand ist da und man kann dann an der Säule direkt bezahlen, bis hin zu, sagen wir, autonome Stores. Was ist da so dein Blick drauf?
Ich glaube, es ist wichtig, dass man niemals Technologien ausschließt, mal per se, egal in welchem Unternehmen, in welchem Geschäftsbereich, in welcher Industrie man arbeitet. Das gilt genauso für uns. Aber wir sind schon was Besonderes. Das Thema SCO, Self-Checkout, ist bei uns ein bisschen schwierig umzusetzen. Das beginnt aus Platzgründen und endet dann auch mit hohen Frequenzen im Sommer oder auch in sonstigen Urlaubszeiten. Aber es ist ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen, auch intern, wo wir auch mit Sicherheit in nächster Zeit Dinge verproben werden, wie wir damit umgehen werden. Es ist nicht so ganz einfach, insbesondere wenn wir uns anschauen, wenn wir im Bereich des Einzelhandels sind oder der Gastronomie, wo sogar noch Produkte halt eben auch zusammengestellt werden oder frisch gemacht werden, dann diesen Bereich irgendwo in unsere Rastanlage aufzubauen und damit gegebenenfalls auch Wege bauen müssen, die wir heute gar nicht haben. Im Tankstellenbereich sieht das nochmal etwas anders aus. Da gilt natürlich zunächst einmal an allererster Stelle, dass wir auch kritische Infrastruktur sind, gerade in diesem Umfeld. Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass eine Kraftstoffversorgung für unsere Kunden halt eben gegeben ist. Aber auch dort überlegen wir, wie wir halt eben Technologie nutzen können, um die Herausforderung, Personal ist bei jedem eine Herausforderung, also es ist sehr, sehr schwierig, Personal zu bekommen, wie wir das halt eben nochmal optimieren können. Was sehr interessant ist und was man auch in anderen europäischen Ländern sieht, insbesondere in den Nordics, sind, das hast du, glaube ich, auch gefragt, ist der Bereich der Autonomous Stores oder autonomen Betriebe. Das ist etwas, was wir sehr spannend sehen. Wir sehen aber auch, dass es dort große Herausforderungen gibt. Das beginnt natürlich mit der Sicherstellung, dass es nicht zu Diebstahl kommt, dass es zu keinen Überfällen kommt, wenn die Anlagen halt eben nachts nicht mehr bewirtschaftet sind. Das Zweite wird aber auch sein, dass wir eine große Sortimentsbreite heute haben, die wir dann extrem reduzieren müssen, weil es ansonsten kaum noch eine Übersicht gibt, in welchem Automaten oder in welchem Roboter ich was bekomme. Das ist für den Kunden sehr, sehr schwierig. Und wir haben natürlich auch ein Kundenumfeld, das von einem Jugendlichen bis zu einem wirklich busreisenden Senior geht. Und dieses Spektrum müssen wir technologisch immer ein Stück weit berücksichtigen. Also die Affinität von jemand, der 86 ist, einen Automaten zu bedienen, die dürfte geringer sein als natürlich von einem 20- oder 21-Jährigen. Und deshalb sind wir mit solchen Entwicklungen eher vorsichtig und zurückhaltend. Heißt aber nicht, dass wir sie nicht auf der Agenda haben.
Also es wäre theoretisch für dich denkbar, dass ich, jetzt mal unabhängig davon, wann ich nachts unterwegs bin und zum Beispiel bei euch Produkte in einem autonomen Store-System kaufe und dann auch an der Säule selber meine Zahlungen abwickle. Also, dass ich quasi keinen Kontakt mehr hätte zu einer Person.
Ja, ich halte es für wichtig, dass man sowas nicht ausschließt. Mhm. Und was ich sagen kann, wir beschäftigen uns damit. Wir schauen aber auch, was wir unter unseren Rahmenbedingungen leisten können und leisten dürfen. Und wir schauen vor allen Dingen darauf, was können wir auch gemeinsam mit unseren Franchise-Partnern für unsere Kunden tun. Und es muss für unsere Kunden akzeptabel sein. Da sind wir sehr vorsichtig. Wir wollen sicherstellen, dass wir alle mitnehmen und dass alle sich wohlfühlen und keiner die Sorge haben muss, dass er mit einer Technologie vor Ort in einem sehr kurzen Stop, wo er sehr wenig Zeit hat in der Regel, auch zurechtkommt. Das ist für uns oberste Prämisse. Aber die Themen sind natürlich auf der Agenda, klar.
Und das Riesenthema KI. Inwiefern ist KI, generative KI bei euch im Einsatz? Also ich gehe davon aus, dass es der Fall ist. Und vielleicht kannst du uns da so einen kleinen Einblick geben.
Ja, also zunächst einmal, auch dort sind wir gerade dabei, uns damit auseinanderzusetzen. Wir identifizieren natürlich momentan die Potenziale und die Felder. Ich glaube, da sind wir so im Mainstream drin, was so gerade mit Gen AI gemacht werden kann. Da geht es ganz viel darum, Daten zu analysieren. Wie können wir mehr Informationen aus Daten herausbekommen? Das ist ein wichtiger Punkt. Ein weiterer Punkt wird sein, dass wir natürlich die Servicequalität für unsere Franchise-Partner verbessern können. Wir haben sehr viel IT in den Betrieben drin. Das heißt, dort finden auch Service-Einsätze statt. Es kommt Rückfragen über Hotlines. Das ist natürlich ein prädestiniertes Feld für eine KI. Wir setzen uns gerade damit auseinander, wie wir das möglichst effizient gestalten können. Ich habe so ein bisschen den Punkt, wir haben in Europa so eine etwas andere DNA als gegebenenfalls in den USA oder in asiatischen Ländern. Und regulatorisch wird man natürlich auch ein bisschen zurechtgerückt, was man machen soll, machen darf und auch nicht machen soll. Und ich glaube, das einzuhalten, das muss man auch auf der einen Seite den Mitarbeiterinnen und auch Mitarbeitern vermitteln. Auf der anderen Seite muss man ihnen aber auch die Möglichkeit geben, spielerisch dort heranzugehen, um zu sehen, welche Potenziale eigentlich mit einer KI verbunden sind. Und genau an diesem Punkt stehen wir jetzt, das umzusetzen, das vorzubereiten, dass wir möglichst viele Mitarbeiter mitnehmen auf diese Reise, weil es wird schon erhebliche Veränderungen mit sich bringen. Das, glaube ich, liegt auf der Hand.
Es ist einfach gigantisch. Ich habe das heute Morgen nochmal gemerkt. Da habe ich einen Podcast gehört von der Schwarz-Gruppe und da wurden Tools vorgestellt im Bereich vom Texten. Ne? Mhm. Also wie ich prompte, um quasi Headlines zu kriegen, dass mein Text geprüft wird, wie der optimiert werden kann. Da habe ich gemerkt, boah, ich kriege ein ganz schlechtes Gefühl. Das habe ich gemerkt, weil ich so dachte, was mache ich denn dann?
Ja, aber das ist,
deswegen, ne, wenn du das
aber
sagst,
das ist ja genau
klar,
der Punkt.
Das wird einfach ein Prozess sein,
genau.
Der auch gut geführt werden muss. Und
richtig.
Ich kann das total nachempfinden, wenn man da auch erstmal denkt, so, nee, das läuft hier schon alles ohne, ne?
Also. Ja, ohne würde ich nicht sagen. Also, man hat ja heute zwei Dinge. Das eine ist ein GPT, das man im Unternehmen einsetzt, nutzen kann, öffentlich nutzen kann. Das andere sind aber halt eben auch Software-Applikationen, die embedded oder integriert einfach eine KI haben und die teilweise sogar unwissentlich von Mitarbeitern in den Fachbereichen dann auch genutzt wird oder genutzt werden kann. Trotzdem, wir haben zwei Herausforderungen. Das eine ist das, was du beschrieben hast. Eine KI zur Verfügung zu stellen, heißt nicht, dass sie sinnvoll und vor allen Dingen auch problemlos genutzt werden kann. Man muss diese Hürde abbauen. Was bedeutet das eigentlich, wenn ich eine KI nutze? Das muss erklärt werden, das muss geschult werden. Das sieht auch der Gesetzgeber vor, dass man schult. Und
ja,
das ist ja umfangreich.
KI-Führerschein.
Genau, auf jeder Ebene. Und es sollte dann noch in einem engen Kontext sein zum Unternehmen. Ja, also es muss ja noch Sinn machen für das Unternehmen. Man kann sich ganz viel vorstellen, was man so einen Prompt reinsetzt. Jetzt kommt der zweite Aspekt, den ich mal mit dem Begriff, der auch gerade in aller Munde ist, der Datensouveränität zusammenhängt. Wir sind kritische Infrastruktur. Wir können nicht so einfach darüber mal hinweggehen, dass wir vielleicht an Stellen unsere Daten hinterlassen, wo sie nicht hingehören. Das ist ein wichtiges Ziel für uns, dass wir dort sicher aufgestellt sind. Das heißt, wir müssen auch ein Ökosystem schaffen, das für uns sicherstellt, dass wir eine Datensouveränität haben und auch beibehalten werden, auch wenn wir intensiv uns mit neuen Technologien auseinandersetzen und diese auch nutzen. Das gilt es gut vorzubereiten. Darauf gilt es auch, die Mitarbeiter einzustellen und auch das verständlich zu machen, plus den ganzen rechtlichen und regulatorischen Rahmen nochmal einzuhalten. Da hat man schon ein bisschen was zu tun. Wir sind mittendrin und wir werden dort auch sehr schnell vorangehen, weil es halt eben auch Potenziale mit sich bringt. Und da sind wir ganz zuversichtlich, dass wir da in den nächsten Monaten und Jahren auch ordentlich Potenziale heben können.
Ja, womit ihr auch gut zu tun habt, ist, denke ich, das mit dem Thema E-Mobilität. Also das Ziel soll ja sein, dass ich mit meinem E-Auto quer durch Deutschland fahren kann und ohne Probleme immer wieder tanken, aufladen kann, wann ich es brauche. Also das Stichwort Ladeinfrastruktur. Wo steht ihr denn in diesem Bereich E-Mobilität? Mal so ganz allgemein gefragt.
Ja, Ladeinfrastruktur ist da schon ein gutes Stichwort. Ich glaube, dass die Elektromobilität ist momentan, hat so eine kleine Delle bekommen, aus der kommt man gerade wieder raus in Deutschland. Das ist in anderen Ländern ganz anders. Also da ist man sehr viel schneller unterwegs. Und im Rahmen der Elektromobilität gibt es auf einmal ganz viele neue Akteure und Player. Und jeder sucht so seinen Platz in diesem Geschäftsbereich, in diesem Geschäftsmodell. Ich glaube, unseren können wir sagen, wir unterstützen die Elektromobilität. Wenn man in Europa eine Elektromobilität flächendeckend umsetzen möchte, sind die Autobahnen wichtig. Das heißt, auch dort werden wir unseren Beitrag leisten, sei es über eine Ladeinfrastruktur, sei es aber auch als Service-Provider, um Laden und Abrechnung halt eben dann auch zu ermöglichen. Da werden wir unseren Beitrag leisten. Momentan fokussieren wir uns sehr stark auf Standorte neben der Autobahn, das heißt mit Ladeparks neben der Autobahn. Wir haben gerade diese Woche einen ganz tollen Ladepark in Feuchtwangen, Schnelldorf, mir ist nur der Begriff des Autohofs klar. Ein ganz toller Ladepark, den wir ergänzen werden in den nächsten Monaten nochmal um Truck Charging. Also auch das ist nochmal eine Herausforderung, dass auch der LKW-Bereich elektrifiziert wird.
Was heißt neben der Autobahn?
Neben der Autobahn heißt, dass es keine klassische Raststätte ist, wo es von der Autobahn eine direkte Abfahrt zu der Rastanlage ist, sondern man fährt eine Ausfahrt ab.
So wie beim Autohof.
So wie beim Autohof und dann ein paar Meter nebendran, in der Regel im Umkreis von wenigen hundert Metern oder ein, zwei Kilometern, liegt dann halt eben dieser Ladepark, von dem ich gerade gesprochen habe. Das ist für uns neben der Autobahn, also es gibt eine etwas längere Wegstrecke. Dort bauen wir Expertise auf und haben Expertise aufgebaut. Wir beschäftigen uns seit 2014 mit dem Thema Elektromobilität und sehen uns dort auch als wichtige Stütze und stehen auch bereit, die Elektromobilität als Gesamtwirtschaft, als gesamtgesellschaftliche Aufgabe dann auch nach vorne zu bringen.
Und wie kann ich mir das vorstellen, wenn wir ungefähr 440 Rastanlagen haben? Ist das dann geplant, dass ihr diese Ladeinfrastruktur immer neben der Autobahn bereitstellt oder soll das auch angedockt werden an bestehende Infrastruktur? Was ist da so der Plan?
Also wir haben ja schon, ich glaube, so ungefähr 1400 Ladepunkte im Netz bei uns. Wir gehen auch davon aus, das wird nicht ausreichen. Also da wird mehr gebraucht werden. Das sagen ganz einfach zwei Zahlen. Wir haben zurzeit in Deutschland etwas mehr als 45 Millionen Verbrennerfahrzeuge, die noch auf den Straßen sind. Im Gegenzug sehen wir halt eben so etwas über 1 Million Elektrofahrzeuge. Das heißt, wenn dieses Verhältnis sich mal signifikant verändert, wird das gerade auf den Fernstraßen nicht ausreichen. Das heißt, dort ist mehr Bedarf da. Wir stehen zur Verfügung, das natürlich auch weiter mit zu unterstützen. Das ist auch unser erklärter Wille. Das wollen wir und wir würden uns freuen, wenn wir dort mit noch mehr Schwung vorangehen können.
Noch mehr Schwung, apropos Geschwindigkeit, das sind dann wahrscheinlich immer so Schnellladesäulen, oder? Das habe ich nämlich gelernt. Es gibt welche, die länger brauchen und welche, die schnell gehen. Aber gerade wenn ich jetzt auf der Reise bin.
Also wenn wir heute was aufbauen, dann sind das natürlich Schnellladesäulen mit einer hohen Ladeleistung. Man braucht das passende Auto noch dazu, dass das alles funktioniert. Dadurch, dass wir schon so lange uns damit auseinandersetzen, wird man mit Sicherheit auch nochmal Ladesäulen finden, die nicht diese Performance haben, aber die werden wir dann auch erneuern. Noch wichtig ist, wir machen das auch nicht alleine. Wir machen sowas auch mit Partnern zusammen, die man an der Autobahn finden wird. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Genau, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, ob alle 1400 Ladepunkte von euch von demselben Betreiber sind oder ihr einfach jedes Mal guckt.
Auch dort gilt natürlich der Wettbewerb. Da muss man breit aufgestellt sein. Das machen wir zusammen mit Partnern. Ein Teil davon betreiben wir auch selbst und darauf sind wir auch ganz stolz. Und wir haben natürlich auch die Verbindung geschaffen zwischen der Ladeinfrastruktur, das heißt der einfachen Ladesäule, die dort steht, die dann genutzt werden kann mit den entsprechenden Bezahlmöglichkeiten und auch Ladekarten. Wir haben jetzt vor kurzem eine unserer Apps gelauncht, die sich rund um das Elektromobilitätsgeschäft bewegt. Dort kann man mit der App an den Ladesäulen sowohl an der Autobahn auch als auch abseits der Autobahn laden. Und das Schöne ist halt eben, wenn man an einer Raststätte ist, gibt es dann nochmal etwas Besonderes dazu. Besondere Bonis und so kann man halt eben auch unser gastronomisches und also unser Einzelhandelsangebot nutzen.
Spannend wird dann ja auch die Frage, ich meine, wenn wir jetzt sagen 45 Millionen Verbrenner, 1 Million E-Autos, wenn sich das Verhältnis mal umkehrt,
ja,
wie
das
dann
ist
die
eine Transformation.
Raststätte aussieht.
Ja, die Raststätte wird dann anders aussehen, vollkommen klar. Also man redet heute von Ladezeiten, die sich so irgendwo um die 20 Minuten Bewegung plus minus, je nachdem, was für ein Fahrzeug man hat, was für eine Ladesäule und wie weit man noch fahren möchte. Ein Tankvorgang dauert all in 5 bis 6 Minuten. Also mit tanken und bezahlen 5 bis 6 Minuten. Das ist natürlich ein Wahnsinnsunterschied. Das wird sich in Zukunft mit Sicherheit nochmal etwas angleichen, reduzieren. Die Ladezeiten werden kürzer werden, die Performance wird besser werden nochmal. Die Autos werden auch in der Lage sein, die PKWs halt eben mit einer gewissen Ladetechnik auch besser umzugehen. Aber es wird ein Gap bleiben. Das heißt, man wird eine längere Verweildauer haben in dem heutigen Tankbereich, zukünftig Ladebereich. Das heißt,
ist eigentlich erstmal gut für euch.
Das ist erstmal gut für uns. Ne? Wir müssen natürlich dann auch attraktive Angebote haben, damit diese Verweildauer halt eben auch genutzt wird. Das ist unsere Aufgabe, das ist unser Job, das machen wir auch. Aber es bedeutet natürlich auch, dass wir Flächenbelegungen haben, die etwas anders sind. Das wird nicht mehr so sein, dass man irgendwo reinfährt und dann vorne wieder rausfährt und es ist vorbei. So ein Ladepark ist schon ein bisschen anders konstruiert. Man braucht ausreichend Kapazität, um dann auch zu laden, wenn gerade in Hochsaisonzeiten halt eben viele Kunden kommen, die gleichzeitig laden wollen. Das heißt, wir brauchen viel Energie an den Standorten, die heute in der Form gar nicht dort ist. Die muss dorthin gebracht werden. Da müssen große Transformatoren gekauft werden und gebaut werden, damit diese Leistung überhaupt zur Verfügung gestellt wird. Also sowohl der Charakter einer Raststätte wird sich verändern, aber auch das Kundenverhalten wird sich ein Stück weit verändern. Und bei beiden Dingen müssen wir mit dabei sein. Wir beobachten das ganz genau. Wir schauen auch, wie die Entwicklungen sind. Ich habe eben davon gesprochen, dass wir gerade halt eben so eine kleine Delle haben. Aber ich bin ganz, ganz sicher, die nächsten Jahre werden das wieder aufholen. Das heißt, wir werden eine schnelle Transformation haben von Verbrennerfahrzeugen hin zu Elektrofahrzeugen. Es wird trotzdem in 10, 15 Jahren immer noch Autos geben, die Diesel und Benzin brauchen. Das wird so sein, dafür wird es auch weiterhin die Tankstellen geben, aber der Charakter einer Raststätte wird sich verändern, ja.
Danke dir für deine Insights, Gerhard. Danke.
Sehr gerne.
Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielleicht geht's euch wie mir nach der Folge und ihr geht nun mit anderen Augen auf die nächste Rastanlage. Es ist doch immer wieder spannend, welche Fragestellungen sich ergeben, wenn man hinter die Kulissen von Einzelhändlern schaut. Nächsten Mittwoch gibt es wieder eine neue Folge von den EHI Retail Insights. Vertreibt euch gerne die Zeit mit unseren anderen Folgen. Macht's gut.
Mit unserem Wissen die Zukunft des Handels gestalten. Dafür forschen wir. EHI. Gemeinsam besser handeln.